Das ist gerade wirklich perfekt. Wir haben nicht abgesprochen, aber herrlich, das passt sehr gut. Also, ich freue mich, wieder einmal hier bei uns dürfen zu predigen. Und ist ja schon witzig, genau, das hat Dave richtig gesagt, die Gemeindeleitung steht, ich bin da. Das ist also nicht absichtlich, das ist einfach so passiert. Und der Frank hat mich gefragt, einen Teambuilding-Nachmittag mit der Gemeindeleitung zu machen. Aber gestern Mittag sind sie gekommen und sie haben gesagt, sie sind gerade so im Flow, sie verzichten aufs Teambuilding. Und ich wollte eigentlich mit ihnen in eine Hölle gehen. Ich glaube jetzt eher, sie wollten nicht in die Hölle gehen und haben gesagt, sie sind im Flow. Aber, und ich habe eigentlich gehofft, dass ich ein Bild zeigen könnte, wie der Jürg Kiesling im Dreck auf dem Boden robbt. Aber es ist leider nicht dazu gekommen. Aber trotzdem freue ich mich sehr, bei euch zu sein. Und wir haben es schon gesungen im Lieblingslied von Adi. Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet. Das hat mir sehr gefallen. Es ist genau das, was mein Ziel ist heute Morgen auch. Das Wort, möglichst nah am Wort sein. Und wenn es könnte gelingen, dass der Herr dir in seinem Wort wird begegnen heute Morgen. Wunderbar. Anina, das hat mir auch sehr gut gefallen, was du dir gesagt hast. Man will das Wort auf Italien bringen in diesen Kalender. Eine kleine Andacht und das Wort. Hochdeutsch. Genau, die Predigt ist dann Hochdeutsch. Ich fange noch mit Schweizerdeutsch an. Auf jeden Fall, eben, das Wort ist so wichtig. Und im letzten Lied, genau so ist das da drinnen vorgekommen. Je mehr das Wort, umso mehr formt es uns. Und ich stelle jetzt um, genau, jetzt geht es Richtung Predigt. Und wir haben da Mitarbeiter vom Credo da und noch einen Gast. Und das freut mich sehr, dass ihr heute hier seid. Ihr habt letzten Sonntag hier in der Predigt Solus Christus gehabt. Jesus, allein Christus. Und ich habe mit Kari, mit dem Pastor hier, kurz Kontakt gehabt, hin und her. Und ich versuche da ein bisschen anzuknüpfen an diesem Solus Christus. Und das zu ergänzen, zu verlängern oder zu vertiefen, ich weiß nicht wie. Aber wenn ich schon sehe, wie die Lieder gepasst haben heute Morgen, dann hoffe ich sehr, dass auch diese Gedanken, die ich habe, 6 Merkmale für geistliches Leben. Ich bin so selten bei euch in der Predigt. Ich darf so selten hier predigen, habe ich gesagt. Ich mache 6 anstatt nur 3. Ich mache das Doppelte. Dann kann ich gerade 2-mal auf einmal machen. 2 Fliegen mit einem Schlag. Aber bevor ich da komme, Kari hat dann gesagt, ich habe ihm so gesagt, ich könnte mir das oder das oder das vorstellen. Und da hat er eigentlich den Titel gegeben für heute Morgen, hat gesagt, mach doch einfach Christus in mir. Und ja, in diese Richtung wird es gehen, Christus in mir. Weil ich glaube, in dem Moment, wo wir Jesus Christus eingeladen haben, damals haben wir tatsächlich Jesus Christus eingeladen. Und ich habe manchmal den Eindruck bei mir, dass ich genau das vergesse. Und ich habe mal auf einer langen Autofahrt nach Italien mit meinen Kindern Johannes 1, Vers 12 auswendig gelernt. Und ich werde jetzt nicht meine Kinder fragen, aufzustehen und diesen Vers vorzusagen. Aber ich glaube, sie können ihn noch. Und da steht, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Und wie viele ihn aufnahmen. Ja, man kann Jesus aufnehmen. Man hat Jesus aufgenommen. Und ich glaube, wir sollen mit dieser Gegenwart rechnen. Wir müssen mit dieser Gegenwart rechnen. Wir wollen genau das erwarten. Weil wir haben ihn aufgenommen, diesen Jesus. Der ist in uns, der ist nicht irgendwo. Und das vergisst man manchmal gerne. Und Solus Christus, allein Christus, der ist in uns. Und in diese Richtung wird es gehen, wenn man diesen Jesus Christus aufgenommen hat. Dann ist er da. Und ich habe mir überlegt, Woran erkennt man das, dass der Jesus in mir ist, dass dieser Geist in mir ist? Gibt es Merkmale dazu? Wenn ich mit Menschen zusammen wäre oder hier würde jemand neben mir stehen und ich gehe mal davon aus, dass fast alle hier drin einen Moment im Leben hatten, wo sie diesen Jesus eingeladen haben. Das ist bei jedem eine andere Geschichte, aber wäre jemand hier, der das noch nicht gemacht hat, das wäre nicht so schlimm, aber er würde neben mir stehen oder wir würden die nächste Woche zusammen durch die Woche gehen, wäre ein Unterschied. Was wäre der Unterschied bei mir? Und welche Merkmale, sagt das Wort Gottes, die sind anders als bei jemandem, der das nicht hat? Und diese Merkmale möchte ich mit euch im Wort Gottes heute Morgen betrachten, eins nach dem anderen. Es sind 6 Merkmale, 6 mal 7 Minuten, gibt 42 Minuten. Ich hoffe, wir schaffen das mit der Zeit. Wir kommen durch, also gut lüften. Und wenn ich aber merke, dass ihr nicht mehr mitmacht, keine Angst, ich breche ab beim 4. Überhaupt kein Problem. Manchmal ist weniger mehr. Und ich habe nicht den Eindruck, dass ihr mir jetzt wirklich über 40 Minuten zuhören müsst. Da werde ich ganz frei sein. Aber wir starten mit dem ersten Merkmal da rein. Woran kann ich erkennen, dass der Geist Gottes tatsächlich in meinem Leben ist? Und bevor ich das erste zeige, möchte ich noch ein Vers von Paulus sagen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, schreibt er im Römer Kapitel 8, Vers 9. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also ihr spürt etwas von dem, wenn wirklich Gottes Geist, wenn der wirklich da ist, und genau um das geht es mir heute Morgen, wenn der wirklich da ist, woran erkennen wir das? Und ich weiß, viele von euch, ihr sagt, ja, das erkennt man da. Dann ist halt eine Wiederholung. Aber für andere ist vielleicht eine Bestätigung heute Morgen. Ah, stimmt, genau. Und das ist doch gut. Also das erste Merkmal, wo muss ich den hinhalten hier? Ach so, du hast gesagt, es geht langsam, gell? So langsam? Echt? In welche Richtung muss ich den halten? Da? Ah, super, gut. Es kommt. Er hat gesagt, es geht langsam, ich soll nicht zweimal drücken. Also, das erste Merkmal ist ein ganz bekanntes, das kennen wir, woran wir das erkennen können, dass ich Christ bin. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Diese innere Überzeugung, das sind nicht menschliche Worte und ich hoffe, es ist bei dir nicht so geschehen, dass du eine Gehirnwäsche bekommen hast, dass dir jemand das immer und immer und immer wieder gesagt hast, bis du das sagen würdest. Weil die Bibel sagt, der Geist selbst, der Heilige Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Da ist etwas innen drin, übernatürlich, dass dir das bestätigt, ich bin da. Der Geist Gottes sagt dir in deinem Herzen, ich bin da. Du bist mein Kind. Ich lebe in dir. Das ist wunderbar. Und das ist, wenn der Heilige Geist, es ist ein Merkmal. Als ich, und ich kann mich noch schwach daran erinnern, circa, ich weiß das Alter auch nicht mehr, 7 Jahre alt war, da durften wir als Familie einen Film schauen gehen. Ja, damals gab es noch nicht mal Videos. Aber man ging wohin und da wurde so eine Spulrolle abgespielt und es war ein evangelistischer Film. Und ich weiß den Inhalt vom Film nicht mehr, aber ich weiß, ich bin nach Hause gegangen in mein Zimmer, habe mein Zimmer mit 2 Brüdern geteilt, ich bin unter die Bettdecke und ich habe gesagt, Herr Jesus, ich will zu dir gehören. Und wisst ihr was? Ich habe keinen Engel gesehen, da ist keine Stimme vom Himmel gekommen, aber von dem Moment an hat der Geist Gottes in meinem Leben bezeugt, ich bin da, du bist mein Kind. Das ist wunderbar. Der Geist Gottes selbst bezeugt das meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Das ist ein Merkmal. Und wenn du das hast und wenn du es nicht hast, kein Problem, dann solltest du anschließend hier nach vorne kommen und da gibt es Leute, die beten mit dir. Und dieses Wunder wird geschehen. Aber der Geist Gottes möchte es selbst bezeugen und dir dann sagen, ich bin da. Jetzt kann es sein, dass du hier bist und sagst, ja, schön und gut, Daniel, du kannst dich erinnern, vor so und so vielen Jahren, so und so. Und du sitzt da und sagst, aber ich kann mich nicht erinnern. Das ist nicht so schlimm. Ich möchte das in einem kleinen Beispiel sagen. Wir haben einen Mitarbeiter im Credo, der ist Kurde, ist in der Türkei aufgewachsen, dann nach Deutschland gekommen, arbeitet jetzt hier bei uns. Er hat mir erzählt, dass sein Vater, er hat noch andere Geschwister, er ist das älteste von vier Geschwistern, und als die vier Kinder geboren waren, hat der Vater alle vier Kinder genommen, ging aufs Amt und hat denen gesagt, übrigens, ich bin verheiratet, das ist meine Frau, ich habe vier Kinder, das ist 1, 2, 3, 4. Und dann haben die gesagt, ach so, gut, dann müssen wir mal schauen, du bist, und das ist der Älteste, du bist ungefähr 6 Jahre alt. Gut, schreiben wir in die Papiere rein, 1.1.1980, reingeschrieben. Zweite Kind, du bist ungefähr so alt. Die haben gesehen, die wussten das Datum nicht mehr von diesen Kindern, aber sie haben gesehen, das lebt, ist ja da. Und genauso auch in geistlicher Hinsicht. Es kann sein, du kannst dich nicht erinnern. Spielt keine Rolle. Der Geist Gottes bezeugt dir, du bist mein Kind. Du lebst. Ich lebe in dir. Das ist ein Merkmal. Ob du es weißt, wann dieser Tag war, ob du es nicht weißt, spielt keine Rolle. Aber es ist ein Merkmal, woran du geistliches Leben erkennen kannst. Das war Punkt 1. Wir gehen weiter. Könnt ihr das lesen? Merkmal 2, genau. Ebenso sehr schön zu erkennen, wenn der Herr Jesus in uns wohnt, im Römer 8, Vers 15, da schreibt Paulus, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Und ebenso im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 6, da schreibt Paulus, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. Ganz, ganz wunderbare Zusagen, ganz, ganz wunderbare Hinweise. Wenn jetzt heute Morgen mein Vater gekommen wäre, die haben sich's noch überlegt, aber es ist zu weit gewesen, und der Adi, ich glaube, du kennst meinen Vater nicht, aber Adi wäre hingegangen und hätte gesagt, Vati, schön bist du da heute Morgen. Komm, anschließend kommst du zu uns zum Essen und am Nachmittag gehen wir spazieren und wir reden über alles Mögliche. Mein Vater, der wäre zu mir gekommen anschließend, hätte gesagt, was ist das für einer? Und was sind das für Leute? Die sagen mir, Vati. Und wisst ihr was? Ihr alle könnt das nicht sagen. Hier drin bin ich der Einzige, der meinem Vater Vati sagen kann. Ich habe ihm immer Vati gesagt, das war nicht der Papa oder Papi, aber ich kann das, weil ich sein Kind bin. Ich kann meinem Vater Vati sagen, weil ich aus seinem Fleisch geboren bin. Das ist der Unterschied, ihr könnt das nicht. Und genauso auch in geistlicher Hinsicht, wenn wir aus dem Geist geboren sind, können wir diesem Gott, den wir vorher Gott genannt haben, der unpersönlich war, können wir plötzlich Vati sagen. Oder Papi oder Papa. Ich weiß nicht, wie du deinem Vater sagst. Du kannst ganz vertraut. Und damit kommt etwas ganz Neues in dein Leben hinein. Das Reden mit dem Vater ist die normalste Sache der Welt. Du kannst mit ihm über alles reden. Du teilst das ganze Leben mit ihm. Wenn er kommt, zu Besuch kommt, er war letzte Woche bei uns im Credo, ja, dann bin ich beim Essen manchmal hingesessen, wir haben gesprochen. Gebet wird die normalste Sache der Welt, wenn der Geist Gottes in deinem Leben ist. Es ist dein Vater, es ist dein Vati geworden, mit dem du du gehst mit deinen Anliegen zu ihm. Vor allem, wenn die Kinder klein sind. Meine Kinder kommen leider nicht mehr oft mit ihren Anliegen zu mir. Aber wenn sie klein sind, das ist sehr schön. Sie kommen und sie fragen und sie denken, der Papa weiß alles. Mit 15, 16 merken sie, nein, der weiß auch nicht alles. Aber so ist das halt. Aber Gebet bekommt eine komplett neue Dimension, wenn der Geist Gottes in dein Leben hineinkommt. Du redest mit ihm und du weißt, er hört mich und er antwortet dir. Das ist ein Merkmal, dass man geistliches Leben hat. Man nennt Gott plötzlich Vater. So, wir kommen schon zum dritten Merkmal. Das erste, der Geist selbst bezeugt, wir sind Gottes Kind. Das zweite, wir können Gott Vater nennen. Wunderbar, absolut wunderbar. Das dritte Merkmal, das wechselt schon viel schneller jetzt, sehr gut. Da steht, und natürlich, ich habe 6 Merkmale, es gibt bestimmt mehr. Aber ich habe mal 6 hier. Das dritte, das von dieser Wirklichkeit redet, wenn der Geist Gottes in unserem Leben ist, ist in 1. Johannes 2, Vers 29, da steht, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Aus ihm geboren ist. Jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Nochmal, mein Vater, mein leiblicher Vater nochmal, wenn er hier reinkommen würde, er würde es nicht machen, aber wenn er jetzt hier nach vorne kommen würde, neben mich kommen würde, und ich könnte auch meinen Micha nehmen, du kannst ja mal kommen, Micha, nein, du musst nicht kommen. Aber wenn Micha kommen würde oder Johann kommen würde, mein Vater hier, ich hier, Micha hier, Johann da, würdet ihr erkennen, dass wir verwandt sind miteinander, dass wir zueinander gehören? Ich glaube ja, ihr würdet das erkennen an verschiedenen Dingen. So wie ich gehe, so geht auch mein Vater und auch mein Sohn. Wir haben einen eigenen Gang, du übrigens auch. So wie ich lache, das ist ein typisches Blaserlachen. Aber auch ganz typisch ist unser Gähnen. Wir gähnen, ich werde es nicht tun jetzt, aber wir gähnen sehr ähnlich. Meine Tochter gähnt auch wie ich. Die Lisa da, die freut sich darüber. Also wir, und wenn Micha da wäre, der würde genauso gut aussehen wie ich auch. Also das ist, man kann das sehen, man kann einander ansehen. Und wenn ihr uns länger beobachten würdet, sowieso würdet ihr das sehen. Und Micha musste nicht zu einem Spezialchirurgen gehen und eine Gesichts-OP machen, dass er mir ähnlich sieht. Und ich musste auch nicht viel Geld ausgeben, um meinem Vater ähnlich zu sein. Und ich muss mich nicht mal bemühen und ich musste es nie antrainieren, das Gähnen, meinen Gang, mein Lachen. Wisst ihr warum? Weil ich es geerbt habe. Ich habe diese Eigenschaften geerbt, weil ich aus seinem Leben geboren bin. Und Micha ist aus meinem Leben geboren. Und das in geistlicher Hinsicht auch. Wenn wir aus Gott geboren sind, und da steht da in diesem Vers, wenn ihr wisst, dass der gerecht ist, so erkennt das auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Das erbt man. Ich muss mich nicht anstrengen, ich muss es nicht lernen, ich muss es nicht einüben. Man hat es geerbt. Das sind Eigenschaften, die Gerechtigkeit Gottes. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe 5 Geschwister und die haben alle wieder Kinder. Wir sind eine fruchtbare Familie. Tatsächlich, wenn die alle zusammenkommen, ist das unglaublich manchmal. Und in unserer Familie, also der Micha war der Erstgeborene in der Familie von der Surbeck-Seite, nicht von der Blaser-Seite. Und da sind die Großmütter gekommen. Wir haben noch in Deutschland gewohnt zu diesem Zeitpunkt. Die sind gekommen, die Großväter auch, aber die Großmütter auch. Die wollten dieses Wunderwerk sehen. Und die sind reingekommen und die haben den Micha bestaunt. Und da kam die Erste und die hat ihn angeschaut und die hat gesagt, ganz eindeutig eine Blasernase und guck dir die Augen an, eindeutig Blaser. Eine Stunde später kommt die zweite Großmutter und ihr wisst schon, die sagt genau das Gleiche. Also es war nicht ganz so, aber ich versuche den Vergleich zu machen. Da kommt die zweite und sie sagt, ganz eindeutig, guck dir die Finger an, wie bei Surbeck. Und hast du das gesehen? Genau wie bei Surbeck. Sieht man das? Ah, ich habe meine Zweifel. Am Anfang, die Kinder, die sehen doch alle sehr ähnlich aus. Jetzt kriege ich Streit mit den Müttern hier, ich weiß, aber macht nichts. Aber ich behaupte, man sieht noch nicht viel Blaser und man sieht noch nicht viel Surbeck. Aber ich behaupte, mit 12, 13, 14 Jahren, wenn die wachsen, wenn dieser Prozess von der Geburt, auch in geistlicher Hinsicht, die Bekehrung ist nur der Start, aber es fängt was an zu wachsen. Es reift, es wird reifer. Und ja, ich glaube, mit 12, 13, 14 Jahren sieht man, das ist Eigenschaften, das sind Blasereigenschaften, das sind Zurbeck-Eigenschaften. Und ja, ich glaube, auch wenn du mit dem Herrn Jesus lebst, da werden Gottes Eigenschaften wachsen. Die werden kommen. Das ist ein Merkmal. Und das wird mehr und mehr werden. Und du musst es nicht mal, du hast es geerbt. Das steht da. Der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Wenn wir diesem Geist Gottes Raum geben allerdings und ihm gehorsam sind, dann wird das wachsen. Ja, das gehört dazu. Wenn du das natürlich auf der Sparflamme lässt, wird es viel weniger wachsen. Aber wenn du diesem Geist Gottes Raum lässt in deinem Leben, ihm vertraust, ihm gehorsam bist, wenn er dir Dinge zeigt, ja, es wird wachsen. Das geistliche Leben in dir wird zunehmen, ganz sicher. Der Geist Gottes wird es fertigbringen, dich zu überführen. Er wird dir sagen können, das ist ein schlechter Weg. Sei vorsichtig hier. Und er wird dir sagen wollen, geh diesen Weg. Er wird Gerechtigkeit in dir bewirken wollen. Und zwar Gottes Gerechtigkeit. Wie möchte er durch dein Leben in dieser Welt sichtbar werden lassen? Ganz schön für mich ist, dass Paulus das auch noch anders ausdrückt im Philipper 2, Vers 13. Da sagt er, denn er, der Geist Gottes, denn er wirkt in euch beides. Was beides? Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Ist das nicht schön? Dieser Geist, der in deinem Leben ist, will dich leiten, dass du das Richtige tust und er will dir noch die Kraft dazu geben, es auch zu tun anschließend. Ich bin sehr froh, dass das da steht. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das ist übernatürlich. Das möchte der Geist Gottes tun. Das ist ein Merkmal, dass du geistliches Leben besitzt. Das ist wunderbar. Eigentlich möchte er, dass die Gerechtigkeit Gottes durch dein Leben in dieser Welt sichtbar wird. Das war das Merkmal 3. Wir kommen schon zu 4. Und das bedeutet, wir sind in der Mitte. Und wie sind wir mit der Zeit, Adrian? Sollten wir mal lüften? Ich glaube, wir sollten mal lüften und frische Luft reinlassen und dann machen wir noch die drei anderen. Vielleicht sogar schnell aufstehen und von einem Fuß auf den anderen gehen, dann kann man wieder besser zuhören. Gut. Dann dürft ihr schon wieder hinsitzen. Es ist tatsächlich erwiesen, dass ihr jetzt wieder etwa 10% mehr Aufmerksamkeit habt als vorher. Sagt man. Gut. Merkmal 4, 5 und 6, ebenso sehr schön. Also das erste, der Geist selbst bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist selbst, es sind nicht menschliche Worte. Das zweite, wir können Gott Vater nennen. Das ist nicht ein unpersönlicher Gott. Der ist persönlich, das ist der Vati. Und drittes, wer Gerechtigkeit tut, aus seinem Leben geboren ist. Wir haben das geerbt, wir trainieren es nicht an. Viertes Merkmal, sehr gut, das geht. Aus dem Epheserbrief 4, Vers 3, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Sehr schön, wir müssen das nicht selber schaffen. Die Einheit des Geistes sollen wir bewahren, nicht machen. Manchmal hat man ein bisschen den Eindruck in gewissen Gemeinden, sie wollen das selber machen. Das sagt Paulus nicht. Wir sollen die Einheit des Geistes bewahren. Das ist hier, was hier gesagt wird. Nicht selber machen. Psalm 133. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das klingt genauso an, dieses Lied. Hine matofu manaim shevetachim gam yachad. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander sind. Das ist genau das. Befleißigt euch. Da ist das Wort Fleiß drin. Die Einheit des Geistes zu bewahren. Es ist etwas Wunderbares, wenn wir so zusammen sein können wie heute. Da kommt Annina mit den Teenagern, da sind die Kinder da hinten. Und es ist eine Einheit da. Alle verfolgen das gleiche Ziel, dass das Wort Gottes zum Menschen kommt, dass Menschen zu Jesus kommen. Das ist wunderbar, wenn wir als Einheit auftreten können. Wir sind übrigens so auch viel stärker, als wenn wir gegeneinander sind. Und das sollen wir tun. Wir sollen uns befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und ich hoffe, du erlebst das, wenn du hier bist. Ich hoffe, dass du nicht hier bist und das nicht erlebst. Das wäre schade. Und wenn du das nicht erlebst, ist das aber auch wieder ein Hinweis darauf, hast du geistliches Leben? Oder hast du dieses geistliche Leben nicht? Weil es ist möglich, hier drin diese Einheit untereinander zu erleben. Hier und in der weltweiten Gemeinde. Ist das möglich? Hierzu habe ich noch den anderen Vers aus 1. Johannes 5, Vers 1. Dort steht, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Das ist nicht so schwierig. Wir glauben das, darum sagt uns das Wort, bist du aus Gott geboren. Dann geht es da weiter. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, also Gott, jeder, der Gott liebt, liebt den, der aus ihm geboren ist. Kommt ihr mit? Liebt die Brüder und die Schwester im Glauben. Wir lieben, da ist untereinander eine Liebe. Eine wunderbare Liebe in dieser Gemeinde, aber auch in der weltweiten Gemeinde. Und wisst ihr was? Das Alter spielt dabei keine Rolle. Die Hobbys, die wir haben, spielen keine Rolle. Die Kultur, von der wir kommen, spielt keine Rolle. Die Sprache, die wir sprechen, spielt keine Rolle. Die Gemeinde, wo wir dazugehen, ob das FEG, ETG, Bewegung Plus, Landeskirche ist, spielt keine Rolle. Das ist weltweit wunderbar. Wir lieben untereinander. Das ist ein Merkmal. Ein wunderbares Merkmal. Wir lieben nicht nur, wir vertrauen einander, wenn wir diese Einheit des Geistes merken. Ich habe mal einen Einsatz in den Philippinen gemacht. Vor Jahren waren wir auch in Manila in den Slums, habe ich einen Sonntagsgottesdienst besucht. Und ich sage euch, diese Einheit des Geistes war Wirklichkeit. Und ich hätte mein Portemonnaie einem Mann dort gegeben, den ich zum ersten Mal gesehen hätte, oder meinen Pass, sofort, weil ich gemerkt habe, es ist die Einheit des Geistes. Die haben den gleichen Glauben. Ich hätte ihm vertraut und ich hätte ihm gesagt, du, heute Abend komme ich wieder und dann hole ich es wieder, ich kann es gerade nicht mitnehmen. Und ich konnte ihm vertrauen, weil da eine Einheit war, eine weltweite Einheit, Kultur, Sprache, alles spielt überhaupt keine Rolle. Und eigentlich, wenn du dort in den Philippinen in die Gemeinde kommst, fühlst du dich zu Hause. Und so sollte es sein. Und ich hoffe, dass unsere Leute aus Deutschland, die heute hier sind, dass ihr euch zu Hause fühlt bei uns, weil ihr unsere Brüder seid. Und jeder Gast, der heute da ist, zu Hause ist, fühlst du dich zu Hause? Du streckst die Hand. Wunderbar. Das machen aber nicht wir hier und auch nicht die Gemeindeleitung, die jetzt arbeitet da. Das ist übernatürlich, dass du dich zu Hause fühlst, wohlfühlst. Sehr schön. Wunderbar. Das ist ein Merkmal. Ein wunderbares Merkmal. Und im Credo, wir beherbergen zwischen 50 bis 100 Gruppen im Jahr. Und ich sage euch, es ist eine Bereicherung, das zu sehen. Da kommen die unterschiedlichsten Gruppen, buchstäblich. Türkisch sprechende Christen, amerikanische Missionare. Alles Mögliche kommt. Aber wisst ihr was? Diese Einheit des Geistes ist etwas Wunderbares. Und manchmal höre ich die singen da drüben. Früher hätte ich das nie gemacht. Da kommen fast Tränen. Weil ich merke, hey, im Himmel wird aus jedem Volk werden Menschen da sein und werden zusammen den gleichen Gott anbeten und besingen. Das ist ein Merkmal. Und wir sollen befleißigt sein, diese Einheit im Geist zu bewahren. Wir können sie nicht machen, wir können sie uns schenken lassen. Und wir sollten dabei tragen, dazu beitragen, dass diese Einheit bleiben darf. In den Gemeinden weltweit solltest du dich nie als Außenseiter fühlen, sondern immer zu Hause. Zu Hause ankommen. Man fühlt sich zu Hause. Das ist Merkmal 4. Merkmal 5, das darauf hinweist, dass wir geistliches Leben haben. Hat es jetzt gewechselt? Nein? Oh, vielleicht kommt jetzt Nummer 6 schon. Nein? Gut, 5. Merkmal 5. Ein Hinweis darauf, dass wir tatsächlich wiedergeboren sind, ist auch aus diesen Versen herauszunehmen: Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Und ebenso schreibt Petrus da im Kapitel 1, Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Ich habe euch schon erzählt, ich war vielleicht 7 Jahre alt, als ich unter der Bettdecke Jesus gesagt habe, ich möchte zu ihm gehören. Und etwas, was seither geblieben ist in meinem Leben, ist dieses Buch. Es ist immer ein bisschen anders geworden. Am Anfang war es eine kleine Bibel und dann war es mal eine größere und mittlerweile habe ich verschiedene Bibeln. Aber es zieht mich immer zurück zum Wort Gottes. Das ist geblieben seither. Ich will immer wieder in diesem Buch lesen und mehr entdecken und mehr verstehen. Mal mehr und mal weniger und manchmal auch gar nicht. Aber immer wieder geht es dann dahin zurück, zu diesem Buch, zum Wort Gottes. Ich lese es und am Anfang habe ich noch ganz viel nicht verstanden. Und auch mit 50, man versteht noch nicht alles, aber man versteht mehr und man sieht andere Zusammenhänge. Und es ist ein unglaublicher Reichtum in diesem Buch drin. Der hört wie nicht auf. Also in meinem Leben auf jeden Fall nicht. Es ist ein Hunger nach dem Wort Gottes vorhanden. Das ist ein Merkmal für geistliches Leben. Weil geistliches Leben verlangt nach geistlicher Nahrung. Körperliches Leben verlangt nach körperlicher Nahrung. Weil der Körper braucht Nahrung, sonst schrumpft er. Geistlich genauso. Der Geist, das geistliche Leben schrumpft, wenn wir es nicht ernähren. Es ist auch der Geist Gottes selbst, der diesen Hunger in meinem Leben weckt. Der Geist Gottes selbst führt dich zu diesen Dingen. In uns drin. Und man kann jetzt dieses Buch natürlich unterschiedlich lesen. Man kann es wissenschaftlich lesen. Man kann alles wissen da drin. Und es kann sein, dass es dich trotzdem nicht nährt, weil du es nicht mit einem betenden Herzen liest. Einer da drin, der mir da an diesem Punkt sehr auffällt, war Nikodemus, Johannes Kapitel 3, der Lehrer Israels. Der hat das auswendig gewusst. Und er hat Jesus gesehen und hat gesehen, der hat was ich nicht habe. Was hat der? Und er wollte mit ihm reden und herausfinden, warum hast du etwas, das ich nicht habe? Und Jesus hat es ihm wunderbar erklärt, du bist nicht wiedergeboren, du musst wiedergeboren sein. Und, aber Nikodemus wusste alles, aber er kannte den Gott dieses Buches nicht persönlich. Er kannte ihn wissenschaftlich. Er wusste alles über ihn. Also, aber wir sollen ihn richtig kennen, persönlich kennen, in dieser Beziehung, wo wir Vati sagen können. Nur lebendige Menschen haben Hunger. Ist uns das schon aufgefallen? Toten gibt man kein Essen. Nur lebendig, auch nur geistlich lebendige Menschen haben diesen Hunger. Das ist ein Merkmal. Wenn du keinen Hunger hast nach diesem Buch, musst du dich ernsthaft fragen, und da bitte ich dich, sei ganz ehrlich zu dir selber, spiele ich hier etwas vor oder habe ich dieses geistliche Leben noch nicht? Spiele ich anderen etwas nach? Spiele ich Christsein? Habe ich absolut keinen Appetit darauf? Dann solltest du dich selber fragen. Dann verpasst du etwas Wunderbares. Weil der Geist Gottes möchte, dass du dieses Buch immer wieder liest und er möchte gestärkt werden. Hier in diesen Versen von Petrus kommt ja auch dieses, das Wort Gottes wird lebendig, bleibend genannt. Es wird mit Milch verglichen. Milch, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und Muttermilch und auch Kuhmilch. Wir waren oft da dabei, wenn die Kälber auf die Welt gekommen sind. Und dann gab das immer am Anfang, die erste Milch ist die beste Milch. Da ist, was da alles drin ist, hat auch eine andere Farbe. Wir haben die Brioche-Milch genannt. Ich weiß nicht, ob man das im Bärendeutsch auch so nennt. Keine Ahnung, wie man das auf Hochdeutsch sagt, ob das Brioche ist. Die erste Milch ist eine unglaublich reichhaltige Milch. Und meine Mutter hatte diese glorreiche Idee, diese Milch zu nehmen, anstatt dem Kalb zu geben. Nein, das Kalb hat sie auch bekommen und sie hat einen Kuchen daraus gemacht und uns Kinder damit gefüttert. Und das ging fast nicht runter. Aber heute weiß ich, warum ich so gesund und so stark bin. Bin nie krank geworden. Nein. Aber das ist bei der Kuhmilch so und auch bei der Menschenmilch so. Diese erste Milch ist die beste Milch. Wenn eine Hebamme hier wäre, sie könnte uns sagen, was da alles drin ist. Eine Art Penicillin und auch ein Abfuhrmittel und alles ist da drin. Also wunderbar. Und dann kann man auch ins Geschäft gehen und Pulvermilch kaufen. Einen Milchersatz kann man kaufen. Aber wisst ihr was? Der Milchersatz bringt das nie zustande, was die Muttermilch bringt. Es kann nicht nachgemacht werden im Labor. Und so kommt es mir manchmal vor, dass Christen heute, und Doris, du darfst jetzt nicht mich steinigen anschließend, geht mal zu Doris in den Buchladen und du findest 1000 Bücher. Die sind gut, aber du findest zum Glück bei Doris auch viele Bibeln. Das ist das Beste. Und ich möchte einfach sagen, geh zurück zu diesem Buch. Lies Bücher auch. Aber es gibt dir nicht das, was das hier gibt. Das gibt dir mehr. Es ist wie die Brioche-Milch. Das ist die erste Milch. Seid begierig, wie neugeborene Kinder, nach diesem Ersten, nach dem Wort Gottes. Wir haben es in den Liedern gehört, wunderbar. Und das ist ein Merkmal, dieses Buch, zurück zu diesem Buch. Und es ist mir ein Anliegen im Credo und auch hier, dass wir müssen nahe am Wort Gottes sein. Möglichst nahe. Ihr seht hier nur Bibelverse bei mir. Gut, ich erzähle dann die Geschichten einfach so. Aber, gut, wir merken schon, geistliches Leben erfordert geistliche Nahrung. Ganz wichtig. Das war Merkmal Nummer 5. Ich glaube übrigens auch, dass das ein Geheimnis ist. Wenn man das tut, so ganz schlicht und einfach nur das Wort Gottes erklärt, ich glaube, wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, haben wir gesungen, und ich seine großen Gnadentaten sehe, Das ist etwas Wunderbares, wenn dir der Herr in seinem Wort begegnet. Das ist, viel schöner geht es nicht mehr. Aber vielleicht noch an diesem Punkt, was ist, wenn der Appetit nach dem Wort Gottes weggeht? Und ich behaupte mal, viele von uns hier könnten sagen, ich kenne das. Ich habe mal Appetit gehabt, ich habe nicht mehr. Wenn jemand krank ist, fragt man ihn als erstes, oder wenn jemand nicht isst, dann fragt man ihn als erstes, bist du krank, wenn er nicht isst? Auch in geistlicher Hinsicht, wenn jemand da nicht liest, muss man fragen, bist du krank? Ja, wie krank? Kann Appetit nach dem Wort Gottes weggehen? Ja, Petrus schreibt das sehr schön da im Kapitel 2, Vers 1, schreibt er, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Das sagt er da. Weißt du warum? Das Wort Gottes, weil du kein Verlangen nach dem Wort Gottes hast? Weil diese Dinge in deinem Leben sind. Und damit betrüben wir den Geist Gottes, der in unserem Leben ist. Wir betrüben ihn. Und du wirst appetitlos werden. Petrus sagt, leg diese Dinge ab. Tu sie weg. Und dann wird auch Hunger nach dem Wort Gottes wieder da sein. Adi? Punkt 6 auch noch. Könnt ihr noch? Wollt ihr noch? Letzter Punkt. Ein sehr schöner Punkt, ein wunderbares Merkmal. Ein Hinweis darauf, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir geistliches Leben haben in uns. Da steht in Johannes Kapitel 3, das ist dieses Kapitel mit Nikodemus, den wir schon erwähnt haben vorhin, der Wind bläst, wo er will. Und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Und ebenso im Kapitel, im Römerbrief Kapitel 8, Vers 14, da steht, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Dieses Merkmal ist ein wunderbares Merkmal. Und ich muss auch sagen, ich habe manchmal den Eindruck, dass ich das zunehmend mehr erlebe in meinem Leben. Ich habe den Eindruck, ich habe es heute Morgen erlebt, dass der Geist Gottes geleitet hat mit Liedern, mit dem, was Adi gesagt hat, was Anina gesagt hat. Und ich habe den Eindruck, das passt, das ist die Ergänzung zum letzten Sonntag. Ich freue mich darüber. Ganz schlicht und einfach, der Geist Gottes, der in deinem Leben ist, möchte tatsächlich unser Leben leiten. Er möchte das tun. Da steht, es ist wie beim Wind, er weht, wo er will, du hörst sein Sausen wohl. Wir haben den Wind erlebt, im Frühjahr, Marie-Louise und ich haben den Wind erlebt. Ich habe sie nicht gefragt, ob ich das erzählen darf, aber ich erzähle es jetzt. Micha habe ich gefragt, ob ich von ihm reden darf heute Morgen, er hat ja gesagt. Meine Frau muss man nicht fragen, man macht es trotzdem, nein. wir waren zusammen auf einer Skitour und umso mehr wir nach oben gekommen sind, umso mehr Wind war da. Ich habe es geliebt, sie hat es gehasst. Und auf diesem Grat war ein schöner Wind, also richtig kräftig. Und wir sind immer tiefer gegangen und immer tiefer und sie hat langsam Angst bekommen. Sie hat echt gedacht, das windet sie da über den Grat weg. Und ich liebe diese Verhältnisse, sie überhaupt nicht. Wir sind dann wieder runter und so weiter. Und dann hat sie aber anderen Leuten erzählt, hättet ihr den Wind gesehen, dann hättet ihr mich verstanden. Aber wisst ihr was, den Wind kann man nicht sehen. Auch am Thunersee, ich fahre ja da mit dem Fahrrad immer hin und her, die Wellen. Ich kann nach Hause kommen und sagen, hättet ihr den Wind heute gesehen? Wow, die Wellen. Den Wind kann man nicht sehen. Wind sieht man nicht. Aber die Auswirkungen sieht man. Die Wellen sieht man. Ich habe auch gesehen, wie die Windjacke an meine Frau gerissen hat. Aber ich habe den Wind nicht gesehen, der Schnee ins Gesicht gepeitscht hat. da ist eine Kraft vorhanden, eine unglaubliche Kraft. Aber sehen tut man ihn nicht, den Wind. Aber er ist trotzdem eine Realität. Etwas, das unsichtbar ist, heißt nicht, dass es keine Realität ist. Der Geist Gottes ist unsichtbar und er möchte mächtig in unserem Leben wirken. Wenn er in meinem Leben ist, setzt er mein Leben in Bewegung. Unsichtbar. Wenn er tatsächlich unser Leben leiten darf, dann haben wir unser Leben nicht in der Hand. Ist uns das klar? Wenn er leiten soll, leite nicht mehr ich. Das ist ein Merkmal. Und wisst ihr was, wenn wir das wagen, wenn wir dieses Loslassen wagen und uns von ihm leiten lassen, diesen Schritt wagen, dann beginnt ein Abenteuer. Und ich sage das ganz bewusst heute Morgen, ich bin so froh, dass ich mit 23 Jahren diesen Schritt gewagt habe. Damals noch ganz vieles nicht verstanden, aber ich habe es gewagt, mit 23 den Beruf aufzugeben und diesem Ruf, der an mich herangekommen ist, zu folgen. Ich durfte 6 Jahre nach Österreich gehen. Ein Schweizer geht eigentlich nicht nach Österreich, aber ich bin nach Österreich gegangen. Eigentlich kommen auch die Österreicher eher hierher, aber ich bin dahin gegangen. Und ich bin heute so dankbar über diese 6 Jahre. Sie haben mir die Augen für vieles geöffnet. Ich durfte 12 Jahre in Deutschland sein. Herrlich, was ich da alles gesehen habe. Und jetzt bin ich schon wieder 10 Jahre hier. Und ich hoffe, dass ich noch lange im Credo bleiben darf, weil es mir dort sehr gefällt. Aber leite ich mein Leben oder leitet er mein Leben? Ja, ich möchte diesen Ruf hören, wenn er sagt, du solltest das tun. Ich möchte mich leiten lassen, weil ich in diesen Jahren sehe, wenn man das tut, mit hinfallen, das gehört auch dazu, aufstehen, dass das ein wunderbares Leben ist. Und das ist ein Merkmal, der Geist Gottes will uns leiten. Ich habe mein Leben, wenn der Geist Gottes leitet, nicht selber in der Hand. Er hat es in der Hand. Ich möchte das zum Abschluss mit einem aus der Bibel noch schnell erläutern. Philippus, der Name Philipp bedeutet Pferdefreund. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß, normalerweise hat der Name immer was zu tun in der Bibel, ist oftmals das Programm. Aber bei Philippus, ich weiß nicht, was das mit Pferden zu tun hat. Aber er heißt Pferdefreund eigentlich, Philippus. Philippus war in der ersten Gemeinde in Jerusalem dabei. Der war dort Tischdiener, der hat geholfen, Essen zu verteilen, hat einfach diese kleinen Sachen im Hintergrund gemacht, treu gemacht. Und dann kam diese erste Verfolgung der Christen, Apostelgeschichte 8. Paulus wird gesteinigt und die Christen sind geflohen. Auch Philippus mit seiner Familie musste aus der Stadt raus und kam nach Samarien. Und Philippus hat dort andere Gaben entdeckt in seinem Leben. Vorher war er treu, einfach ein kleiner Diener im Hintergrund. Das sind auch große Diener eigentlich im Hintergrund. Und jetzt ist er Evangelist. Er fängt an zu erzählen, warum er fliehen musste. Und seine Töchter auch. Ich glaube, die kommen da auch ganz gut weg. Die waren da auch begabt im Evangelisieren. Und Erweckung geschieht. Viele kommen zum Glauben dort. Und dann ist es der Geist Gottes, der in das Leben von Philippus spricht und sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Geh an die einsame Straße. Ganz an einen einsamen Ort. Runter, ich glaube, nach Aschdod runter. Und Philippus ist gehorsam. Das würden wir doch nicht machen. Wenn wir an einer Stelle sind, wo gerade viele zum Glauben kommen und du die wichtigste Person bist, dann würden wir doch sicher sagen, jetzt muss Nacharbeit gemacht werden, jetzt müssen wir Alpha Live starten und. Ich weiß nicht, was alles. Ich kann jetzt nicht gehen und schon gar nicht an den einsamen Ort. Philippus hört auf diese Stimme und er geht an diesen einsamen Ort und dort kommt zufällig gerade der Kämmerer von Äthiopien. Einer vom königlichen Haus, von Afrika, der im Tempel in Jerusalem war, der sich eine Schriftrolle gekauft hat mit Jesaja 53. Jesaja hat 60 Jahre lang gepredigt und die Menschen haben nicht zugehört. 60 Jahre lang gepredigt und ich glaube, niemand hat sich bekehrt. Vielleicht, aber fast niemand. Und am Schluss was haben sie mit ihm noch gemacht? Wie sie mit vielen Propheten? Jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, man hat ihn in einen Baum gesteckt und zersägt. Man hat ihn umgebracht. 750 Jahre später ist da der afrikanische, äthiopische Kämmerer und er liest Jesaja 53 vom Lamm Gottes. Und zufälligerweise ist der Philippus da und der ist auf seiner Kutsche. Und Philippus fragt und hört, dass der das liest und fragt, verstehst du denn, was du liest? Und er sagt, nein, aber kannst du es mir erklären? Und schon ist Philippus mit auf der Kutsche und erklärt ihm, Jesaja 53, dass das Lamm Jesus ist. Und der Kämmerer versteht und fragt, darf ich mich taufen lassen? Und er lässt sich taufen. Und was passiert mit Philippus? Rups, er ist schon wieder weg. Eigentlich braucht er auch Nachbetreuung. Nein, wenn du Jesus eingeladen hast, dann ist Jesus da. Und wir vergessen das manchmal. Ah, der kümmert sich um ihn. Der kümmert sich um alle Neugeborenen. Er ist ja da. Und man sagt heute, so ist das Evangelium nach Afrika gekommen. Als erstes Mal über den Kämmerer ist das Evangelium nach Afrika gekommen. Wunderbar, wenn der Geist Gottes leiten darf. Er möchte das. In deinem Leben, in meinem Leben möchte er das tun. Er möchte uns leiten. So, 6 Merkmale, 6 Hinweise, dass wir geistliches Leben haben. Ich bete noch, dann bist du dran, Adriana.